Hallo und herzlich willkommen zu Der Todfunkt mit dem Podcast von Pax Natura. Am Mikrofon begrüßt Sie Georg Wimmer. Wir beschäftigen uns in dieser Reihe mit dem Mysterium Tod und unserem Umgang damit und wir laden dazu regelmäßig Expertinnen und Experten ins Studio ein. Heute ist jemand bei uns, der uns alles rund um Feuerbestattungen erzählen kann. Eine Bestattungsform, die in ganz Europa immer mehr Verbreitung findet. Warum das so ist, das erfahren wir gleich von Gerfried Redlich. Er ist Geschäftsführer des Krematoriums Bad Vöslau. Dieses Krematorium wurde vor 7 Jahren eröffnet und war damit das erste privat geführte Krematorium in Niederösterreich. Schön, dass Sie da sind, Herr Redlich.
Danke für die Einladung.
Herr Redlich, woran erkennt man eigentlich ein gutes Krematorium? Was macht für Sie die Qualität eines Krematoriums aus?
Ich würde mal aus meiner Sicht sagen, dass die Qualität eines Krematoriums ausmacht, wie man einerseits mit seinen Kunden umgeht, wobei man gleich einmal zu Beginn weg sagen muss, der Kunde ist bei uns ja nicht der Angehörige vom Verstorbenen, sondern der Bestatter, die Bestatterin, also das Bestattungsunternehmen. Was macht noch ein gutes Krematorium aus? Ganz oben steht, glaube ich, auch der Umweltschutz. Wie gehen wir einfach damit um, mit der Umwelt? Wie gehen wir mit der Energie in dem Krematorium um? Und ebenfalls ganz wichtig, würde ich mal sagen, ist der pietätvolle Umgang mit den Verstorbenen, wenn wir eben diesen Vorgang der Verbrennung bei uns starten.
Das heißt, das sind einerseits technische Anforderungen, die es natürlich gibt. Andererseits gibt's da eine starke soziale Komponente, die Sie da mitbringen müssen.
Natürlich, wir müssen das Gefühl aufbringen. Vielleicht möchte ich ein bisschen ausholen. Es geht schon einmal darum, dass wir, also ich bin seit über 30 Jahren auch in der Bestattungsbranche und man muss das einmal so sagen, das lernen wir auch immer in der Schulung schon bei den jungen Bestattern. Wir haben eine sehr hohe emotionale Belastung natürlich im Umgang mit dem Tod. Und genauso trifft das jetzt in einem Krematorium zu. Ich habe zum Beispiel jetzt da 3 junge Männer, die bei uns beschäftigt sind. Die sind natürlich einer hohen emotionalen Belastung ausgesetzt.
Wie gehen Sie dann damit um mit dieser hohen emotionalen Belastung? Haben Sie dann Supervision oder bestimmte Techniken, wie Sie damit zu Rande kommen?
Also einerseits machen wir das ganz einfach in Gesprächen untereinander, wenn irgendwelche speziellen Fälle waren, spricht man einfach darüber. Aber wir bieten eben auch an, wir hätten extern psychologische Betreuung, falls das gewünscht wird von einem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin.
Ich habe es eingangs schon gesagt, Einäscherungen, die Feuerbestattung ist inzwischen sehr verbreitet. In rund 50% oder beinahe 50% der Sterbefälle in Österreich finden Feuerbestattungen statt. Worauf führen Sie diesen doch sehr hohen Anteil zurück?
Ich denke, das sind verschiedene Aspekte. Vielleicht möchte ich auch da ein bisschen ausholen. Es ist ja so, dass auch damals, wie wir gestartet sind, war eigentlich schon ein starkes West-Ost-Gefälle. Das heißt, im Westen, da muss ich ehrlich sagen, keine Ahnung warum, aber es war im Westen so, dass zum Beispiel in Vorarlberg schon 80% Kremationen waren und bei uns im Osten vielleicht nicht einmal 20%. Heute, so wie Sie gesagt haben, das kann eigentlich nur bestätigen aus meinem Umfeld, ja, würde ich sagen, bei 50-55% österreichweit. Ich denke doch, dass es damit zu tun hat, dass die Menschen mobiler werden, sprich man ändert seinen Wohnort öfter. Und die Grabpflege ist etwas, was in den nächsten Generationen nicht mehr so ist, wie es einmal war, sage ich vorsichtig. Also wir alle kennen das noch, auch ich komme noch aus einer Generation und bin aus einem kleinen Ort, wo es üblich war, dass man vor allem im Sommer, wenn es so wie es jetzt heißt, war, dass man zweimal am Tag dann gießen geht aufs Grab. Und ich glaube, das ist in der nächsten Generation oder auch in der, die jetzt die Besteller sind, nicht mehr so vorhanden. Dass man einfach sich nicht mehr um das Grab so viel kümmern will. Und deswegen mit der Kremation, da gibt es dann eine Urnennische oder eine einfache Grabstellung dazu pflegen.
Muss man wahrscheinlich dazu sagen, weil Sie sprechen von Grabpflege. Die meisten Urnen werden ja dann doch in einem Grab beigesetzt.
Na, das würde ich heute nicht mehr so sagen. Das war mal so. Heute ist es so, dass fast alle oder sehr viele Gemeinden schon Urnennischen haben. Das können jetzt Wände sein oder es gibt auch zum Beispiel Urnenstelen, muss man sich eine Säule vorstellen, wo man Urnen reinstellen kann. Also es ist nicht mehr ausschließlich im Grab drinnen die Urne. Oder eben Naturbestattungsformen. zusammen, ob das jetzt in einer Wiese ist, in einem Baum, in der Wurzel unten ist und so weiter. Da gibt es viele, wir selbst machen zum Beispiel auch Donaubestattungen.
Das heißt, im Wasser. Das heißt dann die Urne oder die Asche wird dann in die
Urne
Donau
gegeben? In Österreich ist es nur so erlaubt, die Urne. Eine spezielle Urne wird da ins Wasser gesetzt.
Also da fahren Sie dann mit einem Schiff?
Wir fahren mit einem Schiff raus auf die Donau und setzen dann die Urne mit einer kleinen Zeremonie in der Donau bei. Das sind eben spezielle Urnen, die einerseits natürlich zu Boden sinken und andererseits rasch auflösend sind.
Spannend. Gibt es da, also das dürfte eine relativ neue Form sein, nehme ich an, also diese Wasserbestattung, gibt es da noch andere Trends sozusagen jetzt im Zusammenhang mit Feuerbestattungen?
Naja, es ist einmal so, dass grundsätzlich nach einer Feuerbestattung es einfach mehr Möglichkeiten gibt. Also man kann ja eine Asche, wie gesagt, man kann sie in die Erde geben, man kann sie in eine Nische geben, man kann sie in ein Wasser geben. Genauso gut gibt es aber heute Unternehmen, die aus Asche zum Beispiel Diamanten machen. Aus einem Teil der Asche wird dann ein Diamant erzeugt.
Erinnerungssteine.
Erinnerungssteine, ja. Also Edelsteine oder Diamanten.
Die aus der Asche gepresst unter extrem hohem Druck.
Ja.
Ja. Und das wird dann auch gefasst, habe ich irgendwo gesehen.
Ja,
also
ja.
Quasi wirklich als Schmucksteine in Silber gefasst oder irgendwie.
Zum Beispiel, ja. Kann man ohne weiteres auch tragen als Schmuck. Ja.
Wird das getan, dass man dann von einem lieben Verstorbenen die Asche um den Hals trägt?
Also wenn man klingt. Also wir haben so Anhänger schon gemacht. Ob die dann wirklich getragen werden, das ist nicht in meinem Bereich, das kann ich nicht kontrollieren. Aber gemacht haben wir solche Dinge schon. Wobei, da muss man es wieder unterscheiden. Wir im Krematorium machen die Verbrennung bis zur Asche hin. Das ist wieder eine Tätigkeit des Bestatters. Er bietet dann den Angehörigen an, Schmuckstücke zum Beispiel zu machen aus der Asche.
Da geht die Asche wieder an den Bestatter zurück.
Ja, beziehungsweise würden wir, wenn wir vom Bestatter, der ja unser Kunde ist, den Auftrag haben, die Asche auch direkt an die Unternehmen schicken, die diese Edelsteine dann erzeugen.
Sie haben jetzt vorher schon erzählt, dass in Vorarlberg die Feuerbestattung offenbar schon länger üblich ist, in Ostösterreich erst später gekommen ist. Ich habe dazu ein bisschen nachgeschaut und im Europa der Antike war ja die Feuerbestattung durchaus üblich und durch das aufkommende Christentum ist das dann wieder verschwunden. Ja. Und in Wien gab es dann das erste Krematorium, 1922 wurde das eröffnet und gegen den Widerstand der Kirche, interessanterweise. Dieses Verhältnis Kirche und Feuerbestattung hat sich in den letzten 100 Jahren, glaube ich, ein bisschen entspannt, oder gibt es da noch irgendwelche Einschränkungen von Seiten der Kirche mit Beisetzung von Urnen?
Also ich muss sagen, Sie sind sehr gut informiert über den geschichtlichen Hintergrund. Das stimmt alles genauso, wie Sie es gesagt haben. Es ist so, dass die Kirche die anfänglichen, Probleme, die sie mit Feuerbestattung hatte, spätestens seit 1964 nicht mehr haben. Da wurde das dann beschlossen, in Rom war das, weiß nicht, sogar in der Konzil, wurde beschlossen, dass die Feuerbestattung die römische katholische Kirche erlaubt. Seitdem gibt es eigentlich überhaupt keine Beschränkungen mehr. Aber früher war es schon so, dass man die nicht unbedingt gewünscht hat, die Feuerbestattung. Und das ist, stimmt, dass es 1922 schon in Wien zwar Krematorium gegeben hat, da gab es auch einen Verein, die Flamme, da haben sich damals Vereine gegründet in den Städten, die eben Feuerbestattung wollten, aber es war von der Kirche nicht unbedingt gewollt.
Und damals gab es wahrscheinlich dann auch keine Urnenbeisetzungen am Friedhof. Heute gibt es ganz normal üblicherweise Urnenbeisetzungen am Friedhof mit Messe und Pfarrer.
Genau,
und
bei den Verabschiedungsfeiern haben wir durchaus, dass ein Pfarrer dabei ist und die Verabschiedung auch leitet. Das ist heute überhaupt kein Problem mehr. Also entweder wird ja der Sarg aufgebahrt und sich vom Sarg verabschiedet noch, aber es ist genauso gut auch möglich, nach der Kremation die Urne aufzubahren und sich von der Urne quasi zu verabschieden, also der Verstorbenen in Form der Asche.
Nach welchen Kriterien oder was spricht dafür, dass man zuerst sozusagen die Verbrennung vornimmt und das die Zeremonie dann mit der Urne macht oder umgekehrt?
Das könnte ich eigentlich so gar nicht beantworten, weil ich würde mal sagen, das ist eine ganz individuelle Entscheidung. Die Familien kommen zu uns, jetzt rede ich wieder als Bestatter in die Bestattung, und man bietet einfach beide Formen an und viele entscheiden sich, bei uns ist es so, dass sich die meisten nach wie vor dazu entscheiden, mit dem Sarg zuerst die Verabschiedung zu machen und danach zu kremieren und eventuell die Urnenverabschiedung im kleinen Kreis noch einmal bei der Beisetzung stattfindet. Aber genauso gut ist es so, dass wir heute auch direkt ins Krematorium fahren. Vielleicht jetzt ein neuer Ausdruck dazu, das nennt sich dann die stille Kremation, wenn wir ohne Verabschiedungsfeier zuerst kremieren und dann die Verabschiedung mit der Urne machen. Aber das ist wirklich, ich würde mal sagen, die Mehrheit ist noch mit dem Sarg, das verabschiedet wird, aber es gibt da weder das eine noch das andere, was du irgendwie, es ist eine rein individuelle Entscheidung, ganz einfach.
Mhm. Auf Ihrer Website habe ich gelesen, dass Sie zumindest erstmals in Niederösterreich die Möglichkeit geschaffen haben, dass die Trauerfamilie beim Einfahren des Sarges anwesend sein kann. Da wundert man sich dann eigentlich, dass das nicht überhaupt üblich ist. Was waren da Hindernisse sozusagen, dass das ermöglicht wird?
Also ich vermute mal, einerseits muss man ja so sehen, ein Krematorium ist ja auch eine hochtechnische Anlage, die Ofen- und Rauchgasreinigungsanlage. Und wahrscheinlich wollte man auch den Menschen nicht zumuten, dass er diese ganze Technik, was passiert dann mit dem Verstorbenen, sieht. Das war bei uns zum Beispiel total wichtig beim Bauschen und bei der Entstehung. Wir haben von Anfang an das so geplant, also ein Satz von mir war immer, wir haben nichts mit doppeltem Boden wie der Zauberer. Bei uns kann man alles sehen, was passiert. Wir machen auch regelmäßig Führungen, wo man auch sehen kann, was hinter dem Ofen quasi passiert, dass die Leute können wirklich alles sehen, was vom Verbrennungsvorgang bis zur Asche vorgeht. Und ich glaube, dass wir damit einen Meilenstein gesetzt haben, weil mittlerweile ist es bei vielen Krematorien möglich, dass man einfach dabei sein kann. Wobei ich schon als Bestatter und auch als Krematoriumsbetreiber betonen möchte, wir reden schon mit den Hinterbliebenen, dass sie natürlich das Einfahren des Sarges eine hochemotionale Belastung ist und ob sie das wirklich so wollen. Es gibt sehr viele, muss ich sagen, die im Vorfeld noch sich mal verabschieden wollen. Das heißt, sagen, bitte, ich möchte noch mal reinsehen, ich möchte meinen Verwandten noch einmal sehen, bevor er kremiert wird. Das passiert auch öfter. Dass jemand wirklich beim Einfahren dabei ist, sind eher die Ausnahmen, muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt die Möglichkeit, aber es ist nicht regelmäßig.
Mhm. Aufgrund der emotionalen
Belastung. Ja, das verstehen dann viele. Und wenn man dann nachfragt, man soll sich das einmal gut überlegen, was man dann für Bilder vielleicht auch bleiben und ob es nicht besser ist, sich vorher einfach in Ruhe zu verabschieden. Aber trotzdem, es besteht die Möglichkeit und das machen auch einige und denen ist es halt dann besonders wichtig, dass sie den letzten, unter Anführungszeichen, Akt gesehen haben.
Zum besseren Verständnis, was ein zeitgemäßes Krematorium bieten oder leisten kann, bei Ihnen finden also einerseits Einäscherungen statt, aber auch Trauerfeiern im Krematorium.
Ja.
Ist das dann die übliche Vorgangsweise, dass beides bei Ihnen stattfindet? Oder ist die Trauerfeier im Krematorium noch eher die Ausnahme?
Die Ausnahme würde ich nicht sagen, es hängt natürlich ein bisschen geografisch auch zusammen. Also wenn ein Bestattungsunternehmen, das in der Nähe ist, geografisch wird eher eine Verabschiedungsfeier bei uns machen, als ein Bestattungsunternehmen, das weiter weg ist. Aber für die näher sind, ist es durchaus üblich mittlerweile, dass wir bei uns Verabschiedungen machen, die halt in einem gewissen Rahmen nur stattfinden. Ich sage mal als Beispiel, wenn das jetzt irgendeine Persönlichkeit ist in einer Gemeinde, wo ich sage, ich gehe davon aus, dass da jetzt vielleicht 200-300 Leute von der Gemeinde kommen, dann wird man das trotzdem in der Gemeindehalle machen. Aber kleinere private Verabschiedungen, aber auch größere teilweise, finden bei uns durchaus regelmäßig statt.
Mhm. Sie haben sozusagen die Einrichtung, die Ausstattung dafür, das ist alles architektonisch schon so eingeplant gewesen.
Genau, wir haben damals extra vom Architekt mitplanen lassen einen Verabschiedungsraum, der hat sicher Platz, sage ich mal, für 50, 70 Personen bei einer Verabschiedung. Wir bieten zum Beispiel auch danach an eventuell ein kleines Buffet, falls das gewünscht ist, dass man vielleicht noch ein bisschen verweilen kann und sich austauschen kann. Aber es ist alles so hergerichtet, dass wie in einer Halle, in einer Gemeinde bei uns Verabschiedungen stattfinden können. Und ein großer Vorteil, den wir haben, auch das würde gehen, dass man nach der Verabschiedung gleich direkt in den Ofen einfährt mit dem Sarg.
Pax Natura bietet Urnengrabplätze in freier Natur, im Wald an den Wurzeln eines Baumes, auf einer Blumenwiese und auf einer Bergalm. Der Grabplatz wird gepflegt vom besten aller Gärtner, der Natur. Ohne Grabkreuze, Kerzen und Gestecke, aber geschmückt mit Wiesenblumen, Laub oder Schnee. Pax Natura. Sie hören den Podcast von Pax Natura. Wir sprechen über das Mysterium Tod und unseren Umgang damit und möchten auch diesen Teil des Lebens in unser Bewusstsein rücken. Heute zu Gast ist Gerfried Redlich. Er ist Geschäftsführer des Krematoriums Bad Füßlau. Herr Redlich, Sie haben den Vorgang des Einäscherns jetzt schon angesprochen, sozusagen dieses Einfahren. Auf Bildern ist immer zu sehen, wie da ein Sarg zur Verbrennung einfährt. Ich nehme an, das ist so vorgeschrieben. Warum muss der Körper mit dem Sarg verbrannt werden? Warum ist das so?
Warum muss der Körper mit dem Sarg verbrannt werden, ist auch eine Frage, die ab und zu uns wirklich so von Kunden gestellt wird, ist ganz einfach erklärt. Ganz oben stehen schon mal in Österreich gesetzliche Vorgaben, dass in einem Sarg bestattet wird. Das nächste ist einmal, dass wir, die Krematoriumsbetreiber in Österreich, Betriebsvorschriften haben, wo wir auch das beschreiben, dass es ein Holzsarg sein muss, der zur Verwendung kommt. Und weiters, da müsste man jetzt diese sogenannte Einfahrmaschine sehen. Es ist auch technisch gar nicht anders möglich, wenn man sich vorstellt, wie soll ich einen Körper in einen Ofen einfahren. Das heißt, ich brauche auch die technische Voraussetzung, dass er stabil wo liegt, technisch erklärt. Mhm. Das wäre es im Prinzip. Das sind die Gründe, warum wir nach wie vor in Österreich, aber auch in Deutschland nur mit Sarg einäschern. Mhm.
Eine Frage, die Ihnen wahrscheinlich immer wieder gestellt wird. Wir Menschen haben ja zunehmend nicht nur natürliche Teile im Körper. Also ich denke da an Hüftgelenke, Kniegelenke, Herzschrittmacher und alles Mögliche. Wie gehen Sie da im Krematorium damit um? Werden diese Teile sozusagen von innen entfernt oder vorher? Bleibt da was über dann?
Diese von Ihnen angesprochenen Teile, die bleiben natürlich im Körper drinnen während des Kremationsvorganges. Ganz einfach, bleiben wir jetzt beim Beispiel einer Hüfte. Man muss sich mal vorstellen, wie soll man die vorweg entfernen? Das wäre eine OP praktisch postmortem. Jetzt passiert aber nichts, wenn wir fahren den Sarg ein und danach, wenn die Asche fertig ist, können wir das ganz leicht aussortieren. Das bleibt vollkommen erhalten. Ein Hüftgelenk zum Beispiel. Ein Herzschrittmacher ist heutzutage, war früher vielleicht ein Problem, wurden auch früher entnommen vor der Kremation. Heute sind das aber Lithiumbatterien, die überhaupt kein technisches Problem mehr darstellen in einem Krematorium. Die lösen sich eigentlich schon bei Temperaturen auf, die niedriger sind als die Temperaturen, die wir fürs Kremieren brauchen. Also das ist ein Herzschrittmacher ist überhaupt kein Problem mehr in einem Krematorium. Mhm. Und alle anderen Sachen, die der Mensch im Körper jetzt drin hat, im Titanhüfte oder irgendwo eine Schraube oder so, das kann man danach ganz leicht, die Asche wird ja dann sortiert und da kann man das ganz leicht entnehmen.
Mhm. Sie haben ja vorher schon den Bestatter auch angesprochen. Der Bestatter bringt Ihnen den toten Körper. Und Sie schauen sich das dann vorher noch einmal an oder übernehmen sozusagen den Sarg und führen den der Einäscherung zu. Wie ist da noch Ihre Rolle? Gibt es da Kontrollmechanismen oder so,
dass das auch? Jawohl, gibt es Kontrollmechanismen. Also der Bestatter bringt den Verstorbenen natürlich schon in einem Sarg drinnen, der eben beschriftet ist mit den Daten des Verstorbenen. Aber wir machen schon noch eine Blickkontrolle in den Sarg. Da geht es mir einerseits um technische Sicherheit, dass nicht irgendetwas ist, was man vielleicht nicht verbrennen sollte. Und auch um die Sicherheit letztendlich meiner Mitarbeiter, dass nicht beim Einfahren irgendetwas passieren kann.
Der Verstorbene ist im Sarg, wie üblich bei einem Begräbnis
begleitet. Ganz genau, wie bei einem Erdbegräbnis ist der versagt. Also, wir sagen immer, das Bestatter liegt wie in einem Bett.
Wie lange dauert dann der Vorgang der Einäscherung? Ist das nach Größe oder Gewicht unterschiedlich?
Es ist unterschiedlich, ja, natürlich ist es unterschiedlich. Ich würde mal sagen, in der Regel sind wir so zwischen einer Stunde und einer Stunde 20. Aber es passiert schon auch, dass Kremationen weit über 2 Stunden benötigen. Das hängt ganz stark zum Beispiel ab, wenn jemand eine hohe Dosis an Medikamenten noch genommen hat. Klassischer Fall Chemotherapie. Diese Körper brauchen dann etwas länger, bis sie vollständig verbrannt sind.
Medikamente hemmen den Prozess.
Offensichtlich die Chemie drinnen, sag ich mal aus der Erfahrung. Also da, wo wir es wissen bei den Verstorbenen, ist schon die Regel, dass sie einfach der Verbrennungsprozess länger dauert.
Wie kann man dann eigentlich, also wir haben jetzt gehört, vor dem Prozess des Einäscherns gibt es noch Kontrolle, Sicherheit und so weiter. Sie sind ein größerer Betrieb. Darf ich noch fragen, wie viele Einäscherungen pro Tag oder pro Woche passieren bei Ihnen eigentlich?
60 in der Woche, ja. Also knapp an die 3000 im Jahr, sind 60 in der Woche in etwa, ja.
Jetzt haben wir eben gehört, dass vor dem Prozess des Einäscherns Kontrolle gibt. Natürlich sind ja auch nach dem Einäschern auch noch Verwechslungen unter Umständen möglich. Wir sind Menschen. Ja, wie kann man verhindern, dass da möglicherweise im Nachhinein eine Asche falsch zugeordnet wird?
Ja, das ist mir ganz wichtig, dass man über das auch kurz reden, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das eine Frage ist, die sehr oft gestellt wird, die Sorge der Verwechslung. Und da kann ich wirklich alle Ängste ausräumen, ist de facto nicht möglich. Ich meine, klar arbeiten hier Menschen, aber man muss sich das so vorstellen, wenn sobald der Sarg angeliefert wird vom Bestatter, bekommt er eine einmal vergebene Nummer, die steht am Sarg oben und ganz wichtig ist, es gibt ein kleines Schamottsteinchen, das kommt zum Sarg dazu, bleibt auf dem Sarg beim Einfahren in den Ofen bis in die Aschenlade. Das sehen wir auch dann danach beim Aussortieren der Asche, dieses Schamottblättchen mit einer eindeutig zugeordneten Nummer und somit wissen wir jederzeit, welche Asche wo zugeordnet werden muss. Es könnte nie passieren, dass ich, wenn ich jetzt ein Schamottblättchen habe mit der Nummer, weiß ich, das ist der Herr oder die Frau XY und das ist eindeutig.
Also Schamottplätzchen, das ist ein Feuerfeststein.
Ein feuerfestes Steinchen, muss man sich vorstellen, mit einer Nummer oben. Die wird nur einmal vergeben.
Dann kann man sich das gut vorstellen, ja, also was da alles zu bedenken ist auch.
Ja.
Welche Regeln gibt es dann für den Umgang mit der Asche beziehungsweise in der Folge mit der Urne? Muss die Urne dann bestattet werden oder könnte ich mir die theoretisch auch zu Hause ins Wohnzimmer stellen?
Ja, nicht nur theoretisch, auch praktisch ist es möglich, wobei da muss man sehr aufpassen. Hier gibt es unterschiedliche Gesetze in jedem Bundesland in Österreich. Also wir sprechen hier von 9 unterschiedlichen Gesetzen. In manchen ist es erlaubt, in manchen nicht. Ich kann das Konkretes für Niederösterreich sagen. Das ist das Gebiet, wo ich arbeite. In Niederösterreich ist es ganz einfach erlaubt mit einem Ansuchen an die Gemeinde und die Frau Bürgermeister, der Herr Bürgermeister geben einen Bescheid, dass die Urne zu Hause aufgestellt werden darf. Mit gewissen Auflagen. Natürlich pietätvoll, dass das Ganze erfolgen soll, aber rein in der Theorie und auch in der Praxis kann das durchaus auch im Wohnzimmer jetzt sein, dass eine Urne aufgestellt wird.
Mhm. neuen Gesetze. Das heißt, Bestattung ist Landessache und da haben wir dann auf gut österreichisch 9 verschiedene Gesetzeswerke, die alles rund um die Bestattung regeln.
Ja, da muss ich kurz vielleicht schon was sagen dazu. Ich war viele Jahre lang auch in der Bundeskammer tätig und hab mich oft gewundert und ich habe dann immer gesagt, wir leben ja in so einem Riesenland, da müssen wir natürlich 9 verschiedene Gesetze haben, also nachvollziehbar nicht, aber ich glaube, das käme von vielen anderen Bereichen, ich sage jetzt nur Stichwort Bauordnung oder Jugendschutz genauso. Und das trifft uns halt in der Bestattung auch, dass es wirklich 9 verschiedene Gesetze gibt. Das ist vielleicht ein witziger Aspekt, oder witzig ist er nicht, aber ein skurriler Aspekt. Das macht einen Unterschied, ob ich von Niederösterreich einen Verstorbenen nach Vorarlberg überführe oder von Vorarlberg einen Verstorbenen nach Niederösterreich überführe.
Weil wahrscheinlich das Gesetz des Ausgangsortes gilt.
So ist es, ja.
Ja. Und was wäre dann der Unterschied?
Da muss ich leider passen, weil ich jetzt nicht genau die Regelung jetzt von jedem Bundesland natürlich weiß. Ich kann es konkret von Niederösterreich sagen, aber von jedem Bundesland müsste ich es nachlesen, ganz ehrlich gesagt.
Gerfried Redlich, in Filmen kann man immer wieder so Szenen sehen, wo dann die Asche eines Verstorbenen über dem Meer ausgeschüttet wird oder über einen Berghang. Diese Szenen haben dann immer so einen Touch von der letzten Freiheit, die einem Verstorbenen da gewährt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man in Österreich mit dem Gesetz in Konflikt kommt, wenn man die Asche zum Beispiel über einer Blumenwiese ausstreut.
Jein, sage ich dazu. Also so im Freien ist es natürlich nicht erlaubt zum Ausstreuen, aber es gibt mittlerweile Wiesen, so ich sage jetzt mal, auf Friedhöfen darf man das schon machen, aber grundsätzlich ist das Ausstreuen von Asche in Österreich nicht erlaubt. Also ich könnte jetzt nicht in Niederösterreich jetzt auf irgendeiner Wiese gehen und sagen, ich will da meine Asche ausstreuen, aber es sind natürlich Wünsche, wo Familien immer an uns herantreten, sie würden das so gerne machen. Aber es ist zum Beispiel durchaus erlaubt, im Mittelmeer Asche auszustreuen.
Also ich könnte die Urne meines Vaters unter der Hand mit dem Zug nach Italien fahren und dann die Asche im Mittelmeer ausstreuen?
Ob Sie das selbst machen können, das würde man in Frage stellen, weil die Urne kriegen Sie ja nicht. Die Urne muss ja beigesetzt werden. Und wenn Sie sie zu Hause aufstellen, die Urne, dann haben Sie einen Bescheid vom Bürgermeister oder von der Bürgermeisterin, dass die Urne dort stehen muss. Also das wäre eigentlich nicht möglich, wenn Sie sich an die gesetzlichen Vorgaben natürlich halten.
Davon gehen wir natürlich aus im Rechtsstaat Österreich. Aber zusammenfassend, das heißt, ich habe schon Möglichkeiten, die Asche zu verstreuen, aber nur an bestimmten Orten, die dafür vorgesehen sind.
Genau.
Und das kann dann wie finde ich diese Orte?
Ich habe jetzt keinen in meinem Bereich, aber ich würde mich an meinen Bestatter wenden, der für meinen Bereich zuständig ist und würde mich bei ihm erkundigen, einfach was für Möglichkeiten habe ich mit der Asche danach. Das ist auch nicht unbedingt ein Thema, das uns als Krematorium beschäftigt, das sind wir wieder eher im Bestatterbereich drinnen. Mhm. Weil, wie gesagt, für uns ist der Kunde, das muss man vielleicht schon genau, also ist mir wichtig zu unterscheiden, der Kunde ist für uns der Bestatter. Für mich als Krematoriumsbetreiber ist der Bestatter der Kunde.
Das heißt, aber Sie haben doch dann mit den Angehörigen Kontakt. Also Ihr erster Ansprechpartner ist der Bestatter, aber es wird ja viele Fragen geben rundherum ums Kremieren, um Umgang mit Asche und so weiter. Da kommen dann Sie ins Spiel?
In der Regel nicht. In der Regel beantwortet es alles der Bestatter, außer der Bestatter wünscht es, dass wir mit dem Kunden Kontakt haben oder aufnehmen und ihm etwas Bestimmtes erklären. Dann machen wir das gerne. Aber wir würden nie direkt mit dem Kunden in Kontakt treten, ohne dass der Bestatter quasi sein Okay gibt. Weil man muss ja, da muss man das Rechtsverhältnis sehen, Auftraggeber, Kunde zum Bestatter und nicht zu uns. Mhm. Das wäre auch nicht so in Ordnung, würde ich mal sagen, dass, wenn wir direkt mit dem Kunden Kontakt aufnehmen.
Andererseits haben Sie vorher schon angesprochen, sozusagen Transparenz in allen Vorgängen rund ums Krematorium. Und wir Menschen haben ja immer Hemmungen und üben Zurückhaltung in allem, was mit dem Tod zu tun hat, wenn man nicht unmittelbar betroffen ist. Aber wenn ich mich jetzt interessiere und ich denke mir, das Krematorium Bad Vöslau steht da und interessiert mich eigentlich, könnte ich da vorbeikommen und mir das einmal anschauen?
Auf jeden Fall. Nach vorheriger Terminvereinbarung ist das überhaupt kein Problem. Das passiert auch immer wieder, dass Personen kommen und sagen, ich würde mir das gerne mal ansehen, weil ich werde vielleicht einmal verbrannt werden und möglicherweise bei Ihnen. Und dann würde ich mal sehen, wie läuft so eine Kremation ab. Und das machen wir wirklich gern und machen wir regelmäßige Führungen, wo wir, wie gesagt, nicht nur alles vor dem Ofen erklären, sondern auch alles gerne hinter dem Ofen erklären, weil wir da auf, ganz offen gesagt, volle Transparenz wollen.
Gerfried, reglich ein Aspekt noch, der bei Einäscherungen natürlich auch ins Spiel kommt, ein Umweltaspekt. Verbrennung ist jetzt mal nicht per se positiv angesehen vom Umweltaspekt her. Geruchsbelästigung oder ähnliches, wie können Sie da Vorsorge treffen?
Da treffen wir auch Vorsorge. Also Geruchsbelästigung als solche gibt es überhaupt keine. Man muss sich einfach das so vorstellen, dass ja hinter dem Ofen danach, also nachgeschaltet, ist eine Rauchgasreinigung und mit Filtern und so weiter. Und die Luft, die oben rauskommt, ist komplett gereinigt. Vielleicht, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, man muss sich vorstellen, von den Kosten bei so einer technischen Anlage sind vielleicht 20-25% der Ofen und 75-80% ist die Rauchgasreinigung. Und wir haben natürlich auch sehr strenge Vorschriften, was zum Beispiel CO-Ausstoß und so weiter betrifft. Die müssen wir einhalten, werden bei jedem Kremationsvorgang mitgemessen. Und regelmäßig müssen wir, zum Beispiel in Niedersachsen ist es so, alle 3 Jahre sogar das von einem Institut messen lassen, dass alle Werte stimmen bei uns. Also das ist sicher, da fällt mir eine nette Geschichte ein. Ich kann mich erinnern, wie wir damals im Genehmigungsverfahren waren, hat es auch eine Anrainergruppe gegeben, die eben genau diese Sorgen, die Sie jetzt gerade gesagt haben, gehegt hat. Naja, und wie schaut das aus mit der Umweltbelastung und den Emissionen und so weiter? Und da hat der damalige Gutachter, der dabei war, ich habe gesagt, ja bitte, die sollen auf jeden Fall kommen. Die hätten ja gar keine Parteienstellung gehabt im Verfahren. Ich habe zum Bürgermeister, bitte, sollen auf jeden Fall kommen, weil wir eben alles transparent machen wollten. Und auch gemacht haben. Und der Sachverständige hat ihm dann die Antwort gegeben und das habe ich wirklich fantastisch gefunden. Das ist ganz einfach erklärt. Wenn Sie zum Beispiel einen Kachelofen oder einen Schwedenofen oder so etwas zu Hause haben, haben Sie danach keine Rauchgasreinigung. Da garantiere ich Ihnen, dass genug rauskommt. Aber bei der Anlage kann nichts rauskommen, weil es gibt eben die Rauchgasreinigung mit Filter und so weiter.
Gerfried Redlich, wie stellen Sie sich Ihre eigene Bestattung vor? Ich darf davon ausgehen, dass das eine Urnenbestattung wird?
Muss man wohl sagen, als Krematoriumsbetreiber. Also ganz offen gesagt, natürlich denkt man auch selber über dieses Thema nach. Aber wenn ich mir jetzt so die Gedanken darüber mache, ich würde mal sagen, meine Verabschiedung sollte so sein, dass die hinter mir dann bleiben, vermutlich ein Teil meiner Familie, meinen Tod dann gut bewältigen kann. Mir ist das viel wichtiger, ich bin dann nicht mehr. Also es ist mir viel wichtiger, dass die Familie dahinter sich so gestaltet, dass es für die Familie in Ordnung ist. Aber ich denke mal, es wird eher ins Klassische reingehen und ich hoffe ja doch, dass dann mehr Leute auch kommen werden, aber das soll bitte dann irgendwer nach mir machen.
Also Sie würden nicht die eigene Verabschiedung organisieren?
Nein, ich würde sie nie festschreiben oder so. Nein, das würde ich nicht.
Gerfried Redlich, letzte Frage. Was kommt danach? Was glauben Sie, kommt nach dem Tod?
Meine rationale Einstellung sagt mir, nach dem Tod kann eigentlich nichts mehr kommen. Außer vielleicht irgendwelche chemischen Prozesse, die noch ablaufen. Auf der anderen Seite sage ich, wenn ich mir die Welt so ansehe, wie komplex sie ist und wie fantastisch die Welt als solche ist, denke ich mir doch, da muss irgendetwas Großes dahinter stehen, was auch immer das ist.
Herzlichen Dank für dieses interessante Gespräch, Gerfried Redlich. Alle Infos zu Pax Natura finden Sie unter www.paxnatura.at. In der nächsten Episode unseres Podcasts zu Gast sein wird ein Privatbestatter aus Wien. Am Mikrofon verabschiedet sich Georg Wimmer.